Die Presse.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer vierten Folge zu Was wichtig ist in Wien. Und wir haben heute wieder viel vor. Denn es geht zwar wieder um die Wien-Wahl, aber in erster Linie um jene Menschen, die zwangsweise nichts damit zu tun haben. Mehr als ein Drittel der Wiener Bevölkerung darf heuer nämlich nicht wählen. Warum das so ist, das wird mir gleich meine Kollegin Julia Neuhauser aus der Innenpolitik erklären. Und was das mit einem macht, Betroffene selbst. Zum Abschluss der Folge habe ich außerdem wieder unseren Wien-Politik-Experten Martin Stulpfarrer ins Studio gebeten. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Hallo Julia.
Hallo Eva.
Julia, ein Drittel aller Wienerinnen und Wiener dürfen nicht wählen. Warum ist das so?
Ja, also die Rede ist davon, dass es ein großes Demokratiedefizit gibt. Es wird kritisiert, dass Wien und eigentlich auch Österreich auf dem Weg zur halben Demokratie ist. Also das ist ein durchaus provokantes Zitat, das in dem Zusammenhang gefallen ist. Die Kritik ist, dass die Menschen, viele Menschen, die hier leben, auch vom Recht betroffen sind und sich quasi den Regeln unterwerfen müssen, nicht mitbestimmen können.
Wie ändert sich da auch die Zusammensetzung der Wählerschaft?
Na, das Spannende ist ja, dass Wien eigentlich stark gewachsen ist. Also seit der letzten Gemeinderatswahl gibt es 97.500 mehr Menschen im Wahlalter. Gleichzeitig gibt es aber 23.000 weniger Wahlberechtigte. Also sieht man schon, wie das auseinanderklafft. Und das Spannende ist ja, dass es sich da vielfach um Menschen auch handelt, die schon lange in Österreich leben. Zum einen oder auch lange in Wien leben. Zum anderen sind da auch viele Menschen darunter, die sogar hier in der Stadt und im Land geboren sind. Und wenn man sich, ich will dich nicht lange mit Zahlen langweilen, aber wenn man sich die Daten genauer ansieht, dann kommt man auch drauf, dass unter den jüngeren Wienerinnen und Wiener der Anteil der Nichtwahlberechtigten ja noch einmal viel höher ist. Das heißt, bei den 16- bis 24-Jährigen ist nicht nur ein Drittel nicht wahlberechtigt, sondern sind es 41%. Das heißt aber auch für die Zukunft, es werden immer mehr Menschen in dieser Stadt nicht wahlberechtigt sein. Und irgendwann führt das dann ja tatsächlich zu einem großen Problem, wenn vielleicht sogar mehr als die Hälfte, also die Prognosen, die es derzeit gibt, geht davon aus, dass bis 2050 nur noch jede zweite Person über 16 Jahren wahlberechtigt ist hier in der Stadt.
Das ist tatsächlich sehr viel. Aber kannst du mir das ein bisschen einordnen? Wie steht denn Österreich im internationalen Vergleich da mit dem Wahlrecht?
Ja, das ist insofern gar nicht so einfach, weil man muss sich ja da zwei Dinge anschauen. Zum einen, wer ist wahlberechtigt? Und zum anderen ist das eng verbunden mit der Staatsbürgerschaft. Grundsätzlich ist es mal weltweit gesehen so, dass in fast allen Ländern der Welt das Wahlrecht mit der Staatsbürgerschaft verknüpft ist. Das heißt, grundsätzlich dürfen auf allen Ebenen in den meisten Ländern nur Staatsbürger wählen. Gibt's aber, insbesondere auf kommunaler Ebene, und wir sprechen ja über die Wien-Wahl, gibt's da auch Länder, die das anders handhaben und Drittstaatsangehörigen ein Wahlrecht zuerkennen. Das ist in Österreich nicht so. Mhm. Es gibt natürlich eine große Ausnahme, auch in Österreich, in allen EU-Ländern, denn Unionsbürger, also Bürger der EU, sind sehr wohl auf kommunaler Ebene in allen EU-Ländern wahlberechtigt.
Das heißt, EU-Bürger dürfen bei der Wien-Wahl jetzt was wählen?
Du sprichst es schon richtig an. Also die sind, sage ich jetzt mal, teilweise wahlberechtigt, nämlich nur auf der alleruntersten Ebene. Die dürfen die Bezirksvertretung wählen, aber sie dürfen nicht den Gemeinderat oder den Landtag wählen. Das ist in Wien ein Sonderfall, weil der Gemeinderat ja gleichzeitig auch der Landtag ist und insofern sind sie nur wahlberechtigt auf der Bezirksvertretungsebene.
Genau, das heißt, wäre jetzt eine Wahl in Niederösterreich, dürfte ein EU-Bürger sehr wohl bei der Gemeinderatswahl mitwählen, aber halt den Landtag nicht.
Genau.
Aber kannst du mir mal vielleicht auch ein bisschen erklären, warum gibt es so viele Menschen, die keine Staatsbürgerschaft in Wien haben?
Naja, also grundsätzlich ist es natürlich einmal ein Ausdruck einer großen Zuwanderung. Es gibt aber auch viele, die in Österreich geboren werden und keine Staatsbürgerschaft besitzen, weil das Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich ein vergleichsweise sehr restriktives ist. Also es ist nicht einfach, in Österreich Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger zu werden.
Genau, vielleicht muss man da mal auch sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja ganz grundsätzlich ein Staatsbürgerschaftsrecht, das man kriegt, wenn man quasi in diesem Land geboren worden ist. ist, also quasi verbunden mit dem Land, und das andere ist die Blutlinie.
Genau, also was du ansprichst, ist das Jus Sanguinis, das Abstammungsprinzip. Das heißt, je nachdem, woher meine Eltern sind, welche Staatsbürgerschaft die Eltern haben, dann erhalte ich diese Staatsbürgerschaft auch. Das ist in Österreich so. Da gibt es das Abstammungsprinzip, wenn meine Eltern österreichische Staatsbürger sind oder zumindest ein Elternteil österreichischer Staatsbürger ist, dann erhalte ich per Abstammung die Staatsbürgerschaft. Dann gibt es aber andere Länder, die das Jus Soli anwenden. Das heißt, das Geburtsland, das Land, wo ich geboren werde, dort erhalte ich automatisch die Staatsbürgerschaft. Wir kennen das zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Jetzt haben wir die lateinischen Begriffe. Danke. Wenn man jetzt quasi mal die Staatsbürgerschaft nicht hat, wie schwierig ist es denn, sie in Österreich wieder zu bekommen? Was für Auflagen muss man denn da auch erfüllen?
Es ist vergleichsweise sehr schwierig, also im internationalen Vergleich. Da gibt es eine Studie, die da immer wieder zitiert wird. Das ist die MIPEX-Studie, die rankt unterschiedliche Länder und ihre Integrationspolitik, und es sieht sich unter anderem den Punkt an, wie leicht ist es, zu einer Staatsbürgerschaft zu gelangen. Und da belegt Österreich europaweit gemeinsam mit Bulgarien den letzten Platz. Sprich, es ist hier am schwierigsten, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Wenn man das sogar weltweit sich ansieht, da werden mehr als 50 Länder verglichen, dann ist es nur in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten schwerer, eine Staatsbürgerschaft zu erlangen, als in Österreich. Also das knüpft sich insbesondere an sehr strenge Auflagen, was das Nettoeinkommen betrifft. Also man muss schon sehr viel verdienen, um in Österreich um eine Staatsbürgerschaft, also ansuchen kann man schon, aber um sie auch zu kriegen. Dann gibt es auch natürlich hohe Auflagen, was die Aufenthaltsdauer betrifft. Und es gibt auch sehr hohe Gebühren. Also man muss es sich durchaus auch leisten können. Eine Staatsbürgerschaft in Österreich kostet.
Wie viel muss man verdienen?
Man muss fast 1.300 Euro netto verdienen, allerdings abzüglich der regelmäßigen Kosten wie Miete oder Kredite etc. Also das ist tatsächlich nicht für jeden leistbar. Nicht jeder hat ein derartiges monatliches Einkommen. Und dazu kommen eben die hohen Gebühren. Die liegen je nach Bundesland zwischen ca. 1.360 und fast 2.800 Euro, die man eben einmal zahlen muss.
Also gerade auch für junge Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, ist das tatsächlich eine Hürde. Unabhängig davon muss man natürlich ein paar Jahre in Österreich gelebt haben.
Genau. Also wenn man zuwandert, dann sind es in der Regel mindestens 10 Jahre. Für Leute, die in Österreich geboren sind, kann man schon nach 6 Jahren eingebürgert werden. Ja, und eines, was man auch vielleicht erwähnen sollte, ist, dass Österreich auch sehr restriktiv ist mit Doppelstaatsbürgerschaften. Also das ist in anderen Ländern viel einfacher, mehrere Staatsbürgerschaften gleichzeitig zu besitzen. Das möchte Österreich nicht.
Gut, dann blicken wir doch ein bisschen weiter. Wie handhabt Deutschland denn die Situation mit den Staatsbürgerschaften und dem Wahlrecht?
Jetzt muss man eben grundsätzlich sagen, das ist das, was ich zu Beginn angesprochen habe. Warum reden wir eigentlich über die Staatsbürgerschaft? Weil eben meistens die Staatsbürgerschaft die Voraussetzung ist, auch wählen zu dürfen. Und das ist auch in Deutschland so. Deutschland ist da ähnlich restriktiv wie Österreich, sagt klar, hier dürfen Staatsbürger wählen. Einen großen Unterschied gibt es aber: in Deutschland wird man deutlich leichter Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.
Die haben das doch in den letzten Jahren, wenn ich das alles richtig in Erinnerung habe, 1 bis 2 Mal reformiert. Das ist noch gar nicht so lange her.
Genau, da gab es einige Reformen. Unter anderem ist es mittlerweile in Deutschland so, dass man von diesem Abstammungsprinzip immer weiter weggegangen ist. Also es ist für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Also schon per Geburt. Dazu muss mindestens ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt seit 5 Jahren rechtmäßig in Deutschland sein und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben.
Abgesehen auch jetzt von Deutschland, wo ist man noch deutlich liberaler?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, abgesehen von den Staatsbürgern, die eben wahlberechtigt sind, sind auf kommunaler Ebene auch die Unionsbürger innerhalb der Europäischen Union wahlberechtigt. Das ist einmal überall so. Und dann gibt es aber Länder, die gehen noch einen Schritt weiter und die sagen auch Drittstaatsangehörige, also Menschen, die aus Ländern kommen, die nicht der EU angehören, dürfen bei uns genauso auf kommunaler Ebene wählen. Und da sind Vorreiter unter anderem die skandinavischen Länder, in Schweden zum Beispiel, aber auch in Dänemark und Finnland gibt es ein Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene. Teilweise übrigens sogar auf regionaler Ebene.
Ein spannendes Land ist noch Estland. Die haben nämlich das Wahlrecht, glaube ich, vor kurzem verschärft, oder?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, während hierzulande vielfach gefordert wird, das Wahlrecht zu lockern und aufzubrechen, geht Estland einen anderen Schritt, nämlich den in die entgegengesetzte Richtung. Dort durften bis vor kurzem Drittstaatsangehörige auf kommunaler Ebene wählen und das hat man zuletzt geändert. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg. Und die Zerwürfnisse mit Russland. Estland hat eine sehr große Gruppe an russischen Einwanderern im Staat und denen wollte man das Wahlrecht auf kommunaler Ebene nicht weiter gewähren.
Warum argumentieren denn auch gerade Wahlrechtsforscher, aber auch Sozialarbeiter oder Menschen, die viel mit Jugendlichen zusammenarbeiten und auch Integrationsforscher, warum argumentieren die, dass es wichtig ist, ein Wahlrecht zu haben und auch die Staatsbürgerschaft zu besitzen?
Naja, es ist eigentlich gehört zu den Grundsäulen der Demokratie. Demokratie heißt ja eine Volksherrschaft. Und jetzt ist immer die Frage, wie definiert man quasi das Volk? Also jetzt per Gesetz ist das Volk tatsächlich die Gemeinschaft jener, die die Staatsbürgerschaft besitzen. Aber die Bevölkerung, also die Menschen, die im Land leben und die ja tatsächlich hier den Gesetzen unterworfen sind, die den Alltag hier erleben, die ist stark im Wandel begriffen und die Menschen, die hier leben und kein Wahlrecht haben, fühlen sie sich auch nicht repräsentiert, sie können nicht mitbestimmen. Das wiederum, so sagen auch Kritiker, hat dann viel mit einer gewissen Selbstwahrnehmung zu tun. Man fühlt sich ausgeschlossen, ausgegrenzt. Man hat vielleicht gar nicht so große Ambition, sich dieser Gemeinschaft auch wirklich anzuschließen, weil man ohnehin das Gefühl hat, per se ausgeschlossen zu sein.
Also aus einer Integrationssicht macht es durchaus Sinn.
Genau, also dieses Argument ist nicht unumstritten, aber es gibt viele, insbesondere auch in der Integrationsforschung, die sagen, dass die Staatsbürgerschaft eine Motivation ist und für eine bessere Integration. Österreich wiederum sieht das anders, nämlich klar ist hier die Staatsbürgerschaft das Ende einer gelungenen Integration. Es ist quasi eine Belohnung. Wenn du dich genügend integriert hast, dann darfst du Staatsbürgerin oder Staatsbürger werden. Das sind einfach unterschiedliche Ansätze.
Ja, und wie sich so ein fehlendes Wahlrecht gerade auf junge Menschen auswirkt, das war bei einer Pressekonferenz des Vereins Wiener Jugendzentren zu hören. Dort habe ich unter anderem mit Ahmed gesprochen, 20 Jahre alt, noch Schüler und gebürtiger Syrer. Er erzählt, was es mit ihm macht, wenn er nicht wählen darf.
Ich meine, ich bin hier seit 10 Jahren. Ich habe hier noch nie was Schlimmes getan. Ich bin hier brav in die Schule gegangen. Ich hab einfach meine Sachen gemacht, was hier. Also es fühlt sich einfach Wien einfach als mein Land. Und ich möchte gerne auch, dass ich auch mitbestimmen dürfte. Weil woher ich ursprünglich komme, ist ja Syrien und dürften wir sowieso nicht stimmen. Und dort haben wir Sachen erlebt, was kein Mensch erleben möchte.
Aber wie soll der Staat mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund umgehen, die kriminell geworden sind? Sollen auch die wählen dürfen und die Staatsbürgerschaft bekommen? Immerhin hat Wien damit gerade vermehrt zu kämpfen. Das habe ich den jungen Mann gefragt.
Naja, es ist halt nur so, in meinen Augen ist halt nur die Jugendliche, die halt in Österreich hier kommen und was zu erreichen, sollten ja denen gegeben werden, aber halt Leute, die halt sagen wir so missbauen, eher lieber nicht, weil am Ende wissen wir sowieso, dass es nicht gut für denen ist.
Der 19-jährige Daniel aus Floridsdorf hat wiederum kein Wahlrecht, weil er zwar in Österreich geboren wurde, sein Vater auch Österreicher ist, seine Mutter aber Polin. Er bekam bei der Geburt die polnische Staatsbürgerschaft und kann sich die österreichische noch immer nicht leisten.
Also ich habe mit den einen der leichtesten amtlichen Wege, um eine Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das Einzige, was mich erfordert, sind zig Dokumente von meinen Eltern, von mir selber und Geld. Aber allein durch die finanziellen Mittel ist es für mich nicht möglich, die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Weil es dir einfach zu teuer ist, du kannst es nicht leisten.
Ja, weil auch bei mir ist es recht billig, nur etwa 300 bis 500 Euro, wenn ich mich gut erinnere. Aber selbst das ist für mich zu viel heutzutage, dass die Preise für Miete, Lebensmittel, Heizen, Wasser ist wieder ein komplett anderes Thema, aber allein das ermöglicht mir nicht, als Lehrling die Staatsbürgerschaft zu kriegen.
Was macht es mit dir persönlich, zu wissen, dass du keine Staatsbürgerschaft hast, obwohl du ja eigentlich durch und durch Österreicher bist?
Es fühlt sich so an, wie als wäre meine Stimme an meinen Geldbeutel gebunden, an mein Geldbeutel, was ich am Konto stehen habe. Und das ist einfach ungerecht, das ist unfair und macht eigentlich auch keinen Sinn.
Was ändert sich für dich in der Sekunde, wo du es hast?
Für mich ändert sich definitiv das, dass ich auch endlich mal mehr mitbestimmen kann, wie es in Österreich vorgeht. Ich kann die Partei wählen, die mich am besten repräsentiert. Und mein Traumberuf war ja auch eigentlich ins Bundesheer zu gehen oder Bundespolizist zu werden. Das kann ich dann auch weiter verfolgen, weil das ist ja nicht möglich ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Also ich könnte definitiv leichter und besser das Leben leben, was ich auch leben möchte.
So, und zum Abschluss habe ich natürlich wieder unseren Wien-Politik-Experten Martin Stuhlpfarrer zu Gast. Martin, magst du mir die letzte Wahlkampfwoche zusammenfassen? Was hat sich denn seit unserer letzten Folge getan?
Die letzte Wahlkampfwoche war eigentlich komplett gleich wie die Wahlkampfwoche davor. Es hat sich nämlich sehr wenig getan, bis überhaupt nichts. Der Wiener Wahlkampf plätschert weiter vor sich hin, ohne große Aufregung, ohne ein großes Thema, das alles überschattet. Das hatten wir schon seit langen Wahlkämpfen nicht mehr.
Und es ist trotzdem so spannend, weil es ist gleichzeitig der Wahlkampf mit den meisten Politikern, gegen die auch die Justiz ermittelt. Wir haben es ja schon in vorherigen Folgen angesprochen. Karl Mara von der ÖVP und Ernst Nevrivi von der SPÖ sind in der Wien-Wert-Causa angeklagt. Dann gibt es auch noch Dominik Knepp von der FPÖ, der in der Spesen-Affäre eine Rolle spielt. Genauso wie Ex-Vizekanzler Hartz Strache, der bei der Wien-Wahl mit einer eigenen Liste antritt. Magst du mir mal kurz zusammenfassen, um was geht es da eigentlich und was wird den beiden auch vorgeworfen?
In der Spesenaffäre, in der freiheitlichen Spesenaffäre, geht es darum, dass Steuergeld missbraucht worden ist. Es gilt die Unschuldsvermutung, deswegen sage ich wahrscheinlich. Es gibt ja das Beispiel, dass sich der Heinz-Christian Strache beispielsweise mit dem Steuergeld, unser aller Steuergeld, seinen Whirlpool reparieren hat lassen und sanieren. Dafür ist es, glaube ich, nicht gedacht, dass wir beide und der Rest von Österreich in Herrn Strache den Whirlpool zahlen. Und Dominik Knepp wird vorgeworfen, dass er damals Finanzreferent war, als Heinz-Christian Strache Parteichef war und er das alles abgesegnet hat. Und das hätte er natürlich, wenn das so ist und wenn das illegal ist, hätte er das natürlich nicht dürfen.
Ja, genau. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, wie gesagt, in der Causa. Eine Anklage ist in dem Sinn noch nicht erhoben worden. Ich habe dich das bei den anderen beiden Kandidaten schon gefragt, in der Causa Wienwert, wie sieht es im Fall der FPÖ bzw. der Liste von Hartz Strache aus? Wird sich das auf den Wahlkampf auswirken oder sind wir alle so abgestumpft, dass man sagt, na, eh wurscht?
Ich glaube, wir beide sind noch nicht so abgestumpft. Die Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich auch nicht so, aber die blauen Kernwähler orten ja eine Verschwörung oft hinter dem. Das haben auch damals gesagt, Ibiza ist ja halb so wild. Da war die legendäre Ausrede, mein Gott, wer hat noch nicht angesoffen irgendein Blödsinn gemacht? Ja, hat wahrscheinlich jeder in der Jugend, nur es hat halt nicht jeder die ganze Republik vercheckt an eine russische Oligarchin. Verchecken wollen, ja, genau.
Auch hier gilt
die Unschuldsvermutung.
Eine Sache muss man noch erwähnen, die haben die Kollegen vom Standard aufgedeckt, Dominik Knepp. Er verzichtet auf einen Chauffeur, aber offenbar dürften die Taxirechnungen um das Vielfache ausmachen, als wohl ein Fahrer gekostet hätte.
Ja, das ist für einen Politiker natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Wenn ein FPÖ-Politiker sagt, ich habe keinen fetten Dienstwagen wie der Bürgermeister und fahre damit durch die Gegend, ist das einmal positiv. Wenn jemand allerdings eine Taxirechnung hat oder Taxirechnungen, die eine Dimension erreichen, dass die Steuerzahler sagen und Steuerzahlerinnen, bitte nehmen Sie ein Dienstauto, das kostet uns nur die Hälfte. Also der Herr Knepp fährt anscheinend sehr gerne Taxi und überall herum. Und man sollte schon überlegen, was billiger ist.
Gut, und jetzt die Frage aller Fragen. Martin, was ist deine Prognose für kommenden Sonntag? Magst du dich ein bisschen aus dem Fenster lehnen? Es steht ja schon überall, Michael Ludwig ist so gut wie fix. Aber ich sage das, Martin, ich glaube, wir werden da noch eine Überraschung erleben. Dieser Wahlkampf, er plätschert so dahin, man spürt ihn in der Stadt nicht. Es ist ein schönes Wetter am Sonntag. Ich glaube, dass total viele Menschen nicht wählen werden. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Was sagst du?
Ja, momentan sieht es danach aus, dass die Wahlbeteiligung recht gering wird. Und es wird wahrscheinlich dem Wiener Bürgermeister eher schaden. Also es hängt jetzt alles wirklich von der Wahlbeteiligung ab, welche Partei ihre Anhängerinnen und Anhänger an die Wahlurne bringen wird. Die SPÖ, hat man gesehen, diese Woche hat schon begonnen, einen Sinkflug in Umfragen. Also man ist jetzt nicht mehr bei den 40%, sondern bei 38%, Tendenz nach unten. Und das könnte dazu führen, mit einer geringen Wahlbeteiligung, dass Wien dann erstmals in der Geschichte eine Dreierkoalition benötigt, wie im Bund. Und wir wissen, bei Dreierkoalitionen, wie Michael Häupl schon einmal gesagt hat, also eine Beziehung zu zweit, wenn in einer Beziehung ist, weiß, das ist schon schwierig genug. Wenn ein Dritter dazu kommt, dann wird's echt arg.
Wie viel braucht die SPÖ, damit es keine Dreierkoalition wird?
Ich würde sagen, so an die 40%, je nachdem, wie viel die anderen Parteien liefern. Aber ich schätze, die SPÖ wird wahrscheinlich so in Richtung 39% benötigen, wenn die Neos ihre Werte halten.
Wie schaut es bei den anderen Parteien aus? Was ist der letzte Stand der Dinge?
Ja, die anderen Parteien, mit Ausnahme der FPÖ, die irgendwo bei 21% liegt, die liegen alles um die 10%. Die Neos bei 9%, Grüne bei 12%, ÖVP 11%. Also da hängt es ebenfalls davon ab, wer die Mobilisierung schafft und seine Wählerinnen und Wähler an die Urne bringt.
Das Entscheidende ist ja, also prinzipiell wird sich natürlich eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ spielend ausgehen. Nur ich glaube, diese Koalitionsvariante steht außer Debatte. Welche ist denn wahrscheinlich?
Ja, da müssten wir jetzt den Wiener Bürgermeister hersetzen und den fragen. Der wird uns allerdings keine Antwort geben, befürchte ich. Also nachdem er sich das Regierungsprogramm ansieht, das Wiener Regierungsprogramm, da sind einige Projekte drinnen, die auf zwei Legislaturperioden angelegt sind. Also von dem her wäre es naheliegend, wenn es sich arithmetisch ausgeht, dass der Wiener Bürgermeister mit den Neos weitermacht. Allerdings muss man schauen, ob die Neos überhaupt genügend zusammenbringen, Wählerstimmen, die SPÖ auch, damit das möglich ist. Wenn sich die Neos nicht ausgehen mit der SPÖ, dann wird's schwierig.
Und was ist wahrscheinlicher, Grüne oder ÖVP?
Man muss sich ansehen, was sich bei der ÖVP abspielt. Die Vorbehalte in der SPÖ gegenüber den Grünen sind ja seit der damaligen Koalitionszeit, die in ein, könnte man sagen, Fiasko und in einen Rosenkrieg geendet ist, ja, sehr, sehr schlechte Beziehung. Bei der ÖVP ist halt das Problem oder die Frage, was mit Karl Mahrer passiert.
Na gut, aber wir haben ja jetzt in der vergangenen Folge schon gesprochen, ja, dass Karl Mahrer ja ziemlich sicher einen Nachfolger, also quasi abdanken wird.
Ja, und von diesem Nachfolger wird es abhängen, ob die ÖVP als Koalitionspartner in Frage kommt.
Also gut, für das, was wir die ganze Zeit erzählen, es ist kein spannender Wahlkampf, finde ich es trotzdem wahnsinnig spannend, was jetzt am Sonntag passieren wird. Wir werden Sie natürlich weiterhin informieren in den kommenden Tagen, aber natürlich dann auch am Sonntag im Podcast, wie die Wahl ausgegangen ist und was für Optionen jetzt offen stehen. Bis dahin, Martin, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Meine Kollegin Anna Wallner wird am Sonntag das Wahlergebnis gleich für Sie im Podcast mit Gästen einordnen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis bald.